Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe, die uns schon eine ganze Zeit lang durch das Buch der Psalmen führt. Aber nicht mehr lange, denn diesmal erreichen wir die Psalmen 138 und 139. Danach folgen noch zwei weitere Sendungen, bis wir schließlich mit Psalm 150 den letzten erreichen werden. Erinnern Sie sich noch an den Inhalt von Psalm 137? Da war von Musikinstrumenten die Rede, die von den Israeliten an die Äste von Bäumen gehängt wurden, weil ihnen das Singen und Musizieren vergangen war. Zitat: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Ein Klagelied derer, die nach der Zerstörung Jerusalems durch König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden waren. 70 Jahre dauerte die sogenannte babylonische Gefangenschaft, und sie ist als Strafe anzusehen für Israels Ungehorsam gegenüber Gott. Mit Psalm 138 lassen wir diese bedrückende Situation nun hinter uns. Und wir erleben, wie die Harfen wieder dort sind, wo sie hingehören, nämlich nicht an den Ästen der Bäume, sondern in den Händen von gottesfürchtigen Musikern, die dem Herrn ein Loblied darbringen. Psalm 138 ist ein Psalm Davids. Weil dieser Psalm einen Hinweis auf den Tempel enthält, der zu Davids Zeit ja noch gar nicht existierte, wurde Davids Urheberschaft jedoch bezweifelt. Das hebräische Wort für Tempel kann aber auch mit Stiftshütte übersetzt werden. Deshalb glaube ich, dass sich der Psalm auf die Stiftshütte und damit tatsächlich auf die Zeit Davids bezieht. Aus diesem Grund ist in der modernen Gute-Nachricht-Bibel auch nicht vom Tempel die Rede, sondern vom Heiligtum. Wir verwenden in dieser Sendereihe im Allgemeinen die Lutherbibel, und da lautet Vers 1 von David: Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Lassen Sie mich ergänzend dazu die Übersetzung des US-amerikanischen Theologen Arno Clemens Gäbelein zitieren. Sie klingt an dieser Stelle noch einen Hauch persönlicher. Ich will dir mit meinem ganzen Herzen danken, vor den Göttern will ich dir Loblieder singen. Das erinnert mich daran, wie beeindruckt ich jedes Mal bin, wenn ich die Stadt Jerusalem besuche. Und zwar, wenn ich sehe, wie jüdische Gläubige an der Klagemauer stehen und mit welcher Inbrunst sie beten. Einige haben ein kleines Buch in der Hand, wenn sie mit Gott reden. Einige stoßen beim Beten mit dem Kopf gegen die Mauer. Und manche klagen, dass es einem das Herz berührt, selbst wenn man kein Wort von dem versteht, was sie sprechen. Natürlich habe ich auch andere gesehen, die ruckzuck und scheinbar ohne viel Gefühl ihr Gebet absolvieren, um sich dann wieder schnell dem Alltag zuzuwenden. Das erinnert mich dann eher an das, was ich nach einem Vers aus dem Jesaja-Buch als Lippendienst bezeichne. In diesem Vers bemängelt Gott, Zitat, dass sich dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz ist fern von mir. Eine solche Haltung gibt es freilich auch unter Christen, und es sind nicht immer nur die sogenannten Namenschristen, die lediglich an Weihnachten und Ostern einen Gottesdienst besuchen und beim Singen und Beten stumm die Lippen bewegen. Gerade auch langjährige und routinierte Christen geraten in die Gefahr, ohne eine echte Beteiligung ihres Herzens Gott zu loben und ihn um seinen Segen zu bitten. Dem schottischen Dichter und Prediger Horatius Bonar, er lebte im 19. Jahrhundert, scheint etwas Ähnliches passiert zu sein, als er vor Gott Buße tat und um Vergebung seiner Sünden bat. Er, immerhin ein Geistlicher, merkte im Nachhinein, dass sein eigenes Herz bei der ganzen Sache irgendwie unbeteiligt gewesen war. Und so berichtet er: Dann ging ich zurück zu Gott und tat Buße über meine Buße. Er erkannte also, dass sein erstes Sündenbekenntnis und die Bitte um Vergebung eigentlich nur ein Lippenbekenntnis gewesen war. So betrachtet könnte auch ich manchmal am Montagmorgen Gott um Vergebung bitten, weil ich am Sonntag mit ihr unbeteiligtem Herzen in den Gottesdienst gegangen bin. Ich habe Lieder mitgesungen, aber mein Herz war nicht dabei. Ich habe mitgebetet, aber im Grunde war alles nur Formsache. Ich habe Gottes Wort gehört, aber es hat keine Auswirkung auf mein Leben gezeigt. Insgeheim habe ich den Prediger kritisiert und schlecht über andere Leute gedacht, die ebenfalls anwesend waren, aber mich selbst habe ich nicht kritisiert. Darum, Gott, vergib mir bitte, dass ich auf diese Weise im Gottesdienst gesessen habe. Manchmal wäre es wirklich gut, wenn ich so beten würde. Zurück zu Psalm 138, Vers 1. Dort heißt es, ich danke dir von ganzem Herzen. Das heißt, hier geht es nicht um einen Dienst nur mit den Lippen und auch nicht um ein Lippenbekenntnis. Und weiter lesen wir, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Die beiden Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin haben diese zweite Vershälfte so verstanden, dass mit den Göttern die Engel Gottes gemeint sind. Also vor den Engeln Gottes will ich dir Lob singen. Das klingt plausibel, aber dennoch gibt es auch einen anderen Erklärungsversuch. Mit den Göttern in Vers 1 seien demnach die Götzen der Heiden gemeint. Der Psalmbeter stellt sich also gewissermaßen mutig vor die Götzenbilder der Heiden und singt ihnen ein Loblied zur Ehre des einzig wahren Gottes ins Gesicht. Auch dieser Erklärungsversuch hat etwas für sich. Vielleicht will der Psalmbeter ja auch zum Ausdruck bringen, dass diese falschen Götter in seiner eigenen Vergangenheit schon viel zu viel Einfluss gewonnen hatten. Ich persönlich deute den Begriff Götter in Vers 1 jedoch auf eine andere Weise, und zwar so wie bereits in Psalm 82 in den Versen 6 und 7. Dort wurden diejenigen, die sozusagen an Gottes Stelle auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit sorgen sollten, als Götter bezeichnet. In Psalm 82 wird beklagt, dass sie diese Aufgabe nicht ernst genommen haben. Zitat: Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben, wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Und dann wird Gott darum gebeten, selbst die Sache in die Hand zu nehmen und die Erde zu richten. Ich selbst bin mir immer bewusst gewesen, dass ich als Lehrer, als Prediger und als Diener des Wortes Gottes Gott gegenüber verantwortlich bin. Eines Tages werde ich ihm Rede und Antwort stehen müssen, wenn es darum geht, ob ich anderen Menschen das Evangelium klar verkündigt habe. Wenn ich auf meinen Dienst zurückblicke, entdecke ich natürlich auch manches Versagen. Es gibt Dinge, die ich aus heutiger Sicht wirklich bedauere. Und dennoch kann ich mit aufrichtigem Herzen sagen, ich habe Gottes Wort immer so gut verkündigt, wie ich es konnte. Ich habe mich stets bemüht, ein gutes Mitglied von Gottes Bodenpersonal hier auf Erden zu sein. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die Aussage Davids am Anfang von Psalm 138 zu deuten. Was er genau gemeint hat, als er dichtete, »Vor den Göttern will ich dir Lob singen«, das bleibt demnach offen. Vers 2. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Eine noch zutreffendere Übersetzung des letzten Teils von Vers 2 wäre, du hast dein Wort verherrlicht, entsprechend deinem ganzen Namen. Mit anderen Worten, Gottes Wort ist so gut wie er selbst. Sein Charakter und sein ganzes Wesen stehen hinter dem, was er sagt. Oder noch anders ausgedrückt, Herr, du hast dein Wort in einer Art und Weise erfüllt, dass alles, was dein Name bedeutet, dabei sichtbar wird. Eine wirklich faszinierende Aussage, wie ich finde. Ich springe nun zu Vers 6. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Arno Clemens Gäbelein übersetzt diesen Vers so, denn der Herr ist hoch und nimmt Rücksicht auf den Niedrigen, aber den Stolzen erkennt er nur von Weitem. Das heißt, Gott ist über alles erhaben, aber gerade dieser Wesenszug bringt ihn dazu, sich voller Liebe und Güte zu den Demütigen herabzubeugen. Zu den Stolzen jedoch bleibt er auf Distanz. Entsprechend lesen wir im Jakobusbrief Kapitel 4, meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Im ersten Petrusbrief wiederum werden wir als Christen ausdrücklich aufgefordert, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ja, in der Bibel ist ziemlich oft von der Demut die Rede. Demut ist etwas, was Gott an uns bemerkt und anerkennt. David, der als König zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Alten Testaments zählt, zeichnete sich vor allem durch seine von Herzen kommende Demut aus. Am Anfang von Psalm 131 sagte er von sich in einem Gebet, »Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind.« Gott möchte, dass Menschen demütig sind. Denn demütig zu sein bedeutet letztendlich, dass Menschen anerkennen, in welcher Position sie vor Gott stehen und welche Rolle Gott zukommt. In Jesaja 57, Vers 15 heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wer demütig vor Gott ist, der ist sich aber auch nicht zu schade, anderen Menschen gegenüber demütig zu sein. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, finden wir die Aufforderung, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ebenfalls im ersten Petrusbrief, in Kapitel 3, heißt es, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Alle diese Verse zeigen, wie Gott die Demut beurteilt. Aus Psalm 138 lese ich nun den letzten Vers. David schreibt in Vers 8, der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Das ist die alttestamentliche Art zu sagen, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Philippi. Und wir erreichen nun den nächsten Psalm, Psalm 139. Auch er stammt aus der Feder Davids. Ich würde ihn als einen theologischen Psalm bezeichnen. Theologie ist ja die Lehre von Gott, und dieser Psalm verrät uns einiges über die Eigenschaften Gottes im Zusammenhang mit seiner Schöpfung. Er zeigt seine Allwissenheit, seine Allgegenwart und seine Allmacht. Stichwort Allmacht. Schon mehrmals wurde mir, halb im Scherz, halb ernst gemeint, die Frage gestellt, kann Gott einen Felsen schaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr anheben kann? Nun, die einzig richtige Antwort darauf lautet, dass Gott niemals so etwas Absurdes tun würde. Wenden wir uns also lieber Psalm 139 zu, der auf verschiedene ernsthafte Fragen gute Antworten liefert. Ich lese Vers 1, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Dieser Vers spricht von der Allwissenheit Gottes. Er kennt sie, er kennt mich. Er ist der größte aller Psychologen. Wenn Sie ein Problem haben, erzählen Sie es ihm. Bei ihm brauchen Sie nicht in mehreren Sitzungen aus Ihrem Leben zu erzählen, damit er Sie wenigstens ein bisschen kennenlernt, sondern Gott kennt Sie bereits durch und durch. Damit will ich allerdings nicht in Abrede stellen, dass manchmal auch ein Besuch bei einem Psychologen oder Psychiater sinnvoll und notwendig sein kann. Ich lese weiter aus unserem Psalm ab Vers 2. David spricht zu Gott, »Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Tja, das Wort, das mir schon auf der Zunge lag. Vielleicht war es ein Schimpfwort, das ich jemandem an den Kopf werfen wollte, über den ich mich geärgert habe. Vielleicht war es sogar ein Fluch. Aber dann ist mir eingefallen, dass es da ja jemanden gibt, der schon längst weiß, was ich sagen will. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest, schreibt David und hat manches Wort gewiss schnell heruntergeschluckt, bevor es noch über seine Lippen ging. Ich lese weiter ab Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Vielleicht fragen Sie sich, wie kann Gott das tun? Wie kann er mich stets von allen Seiten umgeben? Nun, ich selbst kann mir das nicht erklären, und David als Beter dieses Psalms auch nicht. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen, schreibt er. Für manche Menschen ist die Vorstellung, dass Gott sie ständig umgibt, keine schöne Vorstellung. Für manche mag es sogar eine richtige Horrorvorstellung sein. Nicht so für Menschen, die Gott lieben. Für sie ist es ein Trost. Jemand sagte einmal, Gott rettete mich, obwohl er mich kannte. Deshalb hat der Gedanke, dass mich Gott stets umgibt, auch nichts Erschreckendes für mich. Natürlich wird er einiges zu sehen bekommen, was ihm nicht an mir gefällt. Aber gerade weil ich so bin, weil ich ein schwacher und sündhafter Mensch bin, hat er mich ja errettet. Er hat seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen, damit er meine Schuld auf sich nimmt. Gott wird also nicht überrascht sein, dass er einen Menschen mit Fehlern und Kanten zu sehen bekommt, wenn er mich umgibt und gegenwärtig ist. Das war bei David gewiss nicht anders. Das Entscheidende ist, dass Gott etwas über Davids Glauben wusste, was andere Menschen nicht so ohne weiteres wissen können. Denn Gott konnte in Davids Herz sehen, und unter dem Glauben, der versagte, entdeckte er einen Glauben, der nie versagte. Denn egal in welchen Situationen David auch versagte und sich schuldig machte, fast schon trotzig hielt er an Gott fest. Der Herr war seine große Hilfe und seine Hoffnung. Aus unserem Psalm lese ich nun die Verse 7 und 8. David betet zu Gott: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Bei den Toten, damit ist nicht die Hölle gemeint, sondern das Unsichtbare und Unbekannte, der Ort der Toten, der sich unseren Blicken entzieht. Auch dort ist Gott. Auch dort könnten wir uns nicht vor ihm verstecken. Weiter ab Vers 9. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Die Flügel der Morgenröte, eine dichterische Umschreibung dafür, dass man Gott nicht entkommen kann, dass man Gott nicht los wird. Es hat mich übrigens sehr berührt, als ich vor vielen Jahren erfahren habe, was 1968 die drei Astronauten der Apollo-8-Mission getan haben, als sie an Weihnachten den Mond umkreisten. Sie lasen das erste Kapitel der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Ich vermute, dass diese drei Astronauten damals begriffen haben, dass sie auch da draußen im Weltall nicht alleine waren. Aus Psalm 139 lese ich nun weiter ab Vers 11. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Wenn Gottes Licht in die Finsternis meines Lebens kommt, ist das nicht immer angenehm. Einmal wollte ein Mann von mir wissen, meinen Sie, wir sollten Gott all unsere Sünden im Einzelnen bekennen? Ich antwortete, natürlich, besprechen Sie mit ihm alle Einzelheiten. Gott weiß ja sowieso darüber Bescheid. Er war schließlich anwesend, als sie gesündigt haben. »Ja, aber dann brauche ich doch nicht alles noch einmal vor ihm auszubreiten«, erwiderte der Mann. »Doch«, entgegnete ich ihm, »das wird Ihnen helfen, reinen Tisch vor Gott zu machen. Nur so ist sichergestellt, dass Sie mit Gott darin übereinstimmen, dass Sie ein Sünder sind und Erlösung brauchen.« Ganz am Anfang der Auslegung zu Psalm 139 habe ich gesagt, dass uns dieser Psalm einiges verrät über die Eigenschaften Gottes im Zusammenhang mit seiner Schöpfung. Das kommt nun auch in den Versen 13 bis 16 zum Tragen. Hier geht es um den Menschen als Gottes Geschöpf. David betet, »Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.« In diesen Versen bringt David zum Ausdruck, dass er selbst schon eine Person war, noch bevor sein Leib gebildet wurde. Er war eine Person, als er sich noch im Mutterleib befand und noch bevor die Glieder seines Leibes Gestalt annahmen. Aus Davids Sicht entsteht also der Mensch als Person bereits im Augenblick der Empfängnis. Das sollte man unbedingt bedenken, wenn man darüber diskutiert, ob bei einer Abtreibung tatsächlich ein Mensch, ein Embryo oder nur eine Anhäufung menschlicher Zellen am Weiterleben gehindert wird. Aus Gottes Sicht ist der Mensch eine wertgeschätzte Person von Anfang an, sagt jedenfalls David. Aber weil Psalm 139 für mich ohne Frage zum Wort Gottes gehört, das vom Heiligen Geist inspiriert wurde, vertrete ich ebenfalls diese Auffassung. Meiner Meinung nach enthält die Bibel mehr Antworten auf die Probleme unseres Lebens, als wir manchmal denken. Wichtig ist allerdings, dass wir die ganze Bibel in Betracht ziehen und die Zusammenhänge beachten. Nicht jedes Wort, das beispielsweise im Alten Testament an Israel gerichtet wurde, hat auch heute Gültigkeit für die Christen. Andererseits sollten wir uns davor hüten, unbequeme Wahrheiten einfach zu ignorieren. Gottes Sichtweise ist eben nur selten populär. Aus Psalm 139 lese ich nun die Verse 17 bis 21. »Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben?« David, der Psalmbeter, hat also die große Hoffnung, dass Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird. Seine Allwissenheit, seine Allmacht und seine Allgegenwart werden sich nicht gegen die richten, die ihn lieben und ihm vertrauen. Aber die Gottlosen wird er zur Rechenschaft ziehen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Psalmen 138 und 139. In dem einen ging es darum, Gott von ganzem Herzen zu loben. Und dann wurde uns Gott als der Allwissende, der Allmächtige und der Allgegenwärtige vorgestellt. In der nächsten Folge aus der Reihe durch die Bibel stehen die Psalmen 140 bis 143 auf dem Programm. Und das ist dann auch schon die vorletzte Sendung zum Buch der Psalmen. Ich hoffe, dass Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.